Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Ja, heute mal aus dem Studio hier in Oldenburg, in der Schlachthofstraße. Heute sitze ich zusammen mit
Ralf Heindorf, Neuropsychologe aus der Praxis Armgard, Neuropsychologie Armgard, Bremen, Oldenburg und auch in Stuttgart ansässig.
Also bundesweit?
Bundesweit, genau.
Klasse.
Mit einem großen Team.
Okay, wir haben ja schon mal eine Sendung zusammen gemacht.
Genau.
Da ging es schon mal so um diese Thematik, so Neuropsychologie und was ist das, was kann man da vielleicht machen. Und du bist seit vielen, vielen Jahren Spezialist für Kinder, die Menschenschäden
haben. Genau, ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und in der Neuropsychologie schon seit, ich sage es jetzt mal, über 20 Jahren und arbeite seit 20 Jahren auch mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Das ist ja ein großer Unterschied zu den Erwachsenen in der Arbeit ganz häufig, weil wir zum einen andere Schädigungsbilder haben. Das heißt, ein Schädel-Hirn-Trauma wirkt sich bei einem Kind anders aus als bei Erwachsenen, aber Kinder natürlich eigentlich auch nie ohne ihr Umfeld zu denken. Das heißt, nie ohne Familie, ohne Kindergarten oder Schule, ohne Sport, ohne Freizeit. Bei Kindern muss man immer das gesamte System mit betrachten. Man behandelt nicht den Patienten alleine, sondern eigentlich immer alle zusammen.
Mhm. Du hast gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen. Wo liegt der, wenn man jetzt mal am Anfang denkt, so in der Diagnostik?
Nein, in der Diagnostik muss es erstmal altersgerecht sein. Bei Erwachsenen gehen wir davon aus, jeder hat einen gewissen Leistungsstand erreicht, ein gewisses Wissen, eine gewisse Fähigkeit. Fähigkeit, Namen zu merken, sich zu konzentrieren über längere Zeit. Bei Kindern muss man natürlich schauen. Ein Dreijähriger, von dem erwarte ich nicht, dass er sich Viertelstunde, eine halbe Stunde gut konzentrieren kann am Tisch, sondern da muss ich von 5 bis 10 Minuten ausgehen, während ich natürlich bei einem 15-Jährigen, bei einem Jugendlichen davon ausgehen kann, der muss eine Schulstunde, wenn nicht sogar eine Doppelstunde, durchhalten können. So, und da muss man immer diesen Entwicklungsstand mit berücksichtigen. Und bei einem Dreijährigen haben wir immer das Problem, und auch Fünfjährigen, dass natürlich der eine Dreijährige nicht dem anderen Dreijährigen entspricht. Der Unterschied ist wahnsinnig groß in den Entwicklungsständen und auch da muss man wieder die Diagnostik drauf anpassen. So, ich kann auch ein kleines Kind oder auch einen Erstklässler nicht einfach an den Tisch setzen und sagen, ich mache jetzt mit dir hier eine Testung. Diagnostik, sondern da muss man spielerisch vorgehen, man muss kreativ sein, sich nicht so sehr an seine Standards halten, häufig neue Ideen entwickeln. Das ist ein bisschen lebhafter. Ja. Das wird erwachsen.
Okay. Jetzt hast du gerade so die 3-Jahres-Grenze gesagt. Ist es auch die Grenze, wo du mit deiner Diagnostik anfängst, ja, oder geht es schon vorher los? Ist es also okay, 2 Jahre? Oder es gibt ja auch die Fälle, wo es dann leider Veränderung des Gehirns, ist das ein bisschen bewusst vorsichtig, schon wenn es Unfalls gibt, also sprich im Mutterbauch, wann ist es wirklich diese 3-Jahres-Grenze der Zeitpunkt oder ist es sehr individuell?
Die 3-Jahres-Grenze habe ich deshalb genannt, weil ab da hat man Verfahren zur Hand, mit denen man eine standardisierte Diagnostik machen kann. Vorher kann man schon eine Entwicklungsdiagnostik machen und kann so Pi mal Daumen gucken. Ich würde aber immer sagen, die neuropsychologische Diagnostik, die wirklich Aussagen generieren kann, beginnt mit frühestens 3 Jahren.
Okay.
Da kann ich Methoden anwenden, mit denen ich klarere Aussagen bekomme. Mhm. So. Davor ist es sehr schwammig, da sind die einzelnen Funktionen, Aufmerksamkeit, Gedächtnis so miteinander verwoben, so ineinander verstrickt, dass man sie häufig nicht trennen kann. Das ist mit 3 auch noch schwierig, aber da haben wir schon Methoden, wo wir sagen können, naja, wir gucken mal. Wir sind besser aufgestellt von der Methodik her. Ja.
Aus anderen Interviews, die sich so um dieses Thema drehen, weiß ich, Frau Dr. Ritz zum Beispiel, mit der ich ein großes oder langes Interview geführt habe, dass es diese Entwicklungsschritte gibt, Kindergarten, Einschulung, Berufswahl und so weiter. Wo ist denn für dich die Grenze des Jugendlichen? Einmal für dich persönlich und also ja in deiner Arbeit halt jetzt, weil du ja mit jungen Menschen zusammenarbeitest, wo ist sie vielleicht so nach gesetzlichen Grundlagen oder anderen Grundlagen so?
Ja, das Spannende ist ja, die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass Jugend mit Mitte 20 endet. Also mit 25 ist das Jugendalter und ungefähr ab Mitte 20 beginnt das Erwachsenenalter. Jugendalter wird nochmal in Teenageralter und junges Erwachsenenalter getrennt. Das hat damit zu tun, dass sich die Strukturen im Frontalen, also vorne im Gehirn, bis zum Alter von 25 Jahren sehr dynamisch noch weiterentwickeln. Erst dann nimmt die Dynamik ab. Sie hört eigentlich nie richtig auf, aber ab dann würde man sagen, da ist eine Grenze. So, und das ist für mich, sind Jugendliche, naja, in der heutigen Zeit würde ich schon sagen, bis 25 denke ich so. Mhm. So, ich glaube, die Gerichtsbarkeit in Deutschland, Jugendstrafrecht versus Erwachsenenstrafrecht, ist so 18 bis 20, 21 gehen die vor. Da muss man gucken. Es gibt wirklich sehr, sehr erwachsene 18-Jährige, die sehr reflektiert sind. Und es gibt sehr verspielte 24-Jährige. Das kennen wir, glaube ich, alle.
Ja, stimmt, ja.
So, und da muss man so ein bisschen gucken, wie man da vorgeht. Was sie können müssen, ist aber für alle dann gleich. Ja, ich erwarte von einem 20-Jährigen, genauso wie von einem 18-Jährigen, dass er schon relativ komplizierte Anforderungen löst, mhm. dass er sich über Sachen Gedanken macht und dass er sich auch über eine Stunde konzentrieren kann.
Das ist dann der Standard, von mit dem du vorgehst.
Genau, genau, das erwarte ich, und da muss man halt gucken, wie sie von der Persönlichkeit her sind. Das spielt ja häufig in der Therapie noch eine größere Rolle.
Ja.
Nehmen sie alles einfach, spielerisch, nehmen sie es ernst, nehmen sie es zu ernst. Ja. Viele Gedächtnisbeeinträchtigungen führen ja dazu, dass so ein starkes Festhalten an Methoden ist. Am Kalender, am Gedächtnistagebuch und so weiter. Und da muss man schauen, wie geht derjenige individuell damit um.
Vorhin hast du es gesagt, oder schon gleich eingeleitet, das Umfeld spielt eine große Rolle. Dass also Therapie oder deine Arbeit sich nicht nur definiert über den Patienten, sondern auch über das Umfeld. Was machst du da konkret? Wie kann man sich das vorstellen?
Naja, das Wichtigste ist erstmal, ein Kind kommt nie ohne Eltern. Meistens sind die Väter nicht dabei, sondern es sind die Mütter, die mitkommen. Aber sehr, sehr häufig blättert mittlerweile auch die Väter. Das heißt, sie kommen schon mit zum Erstgespräch. Und da muss man schon erstmal genau hören, wie nimmt das Kind seine Situation wahr und wie nehmen die Eltern die Situation wahr. Und häufig muss man beide erstmal trennen, weil das Kind deutlich weniger Sorgen hat als die Eltern. Das heißt, das Kind nach dem Kennenlernen, dass sie mich kennenlernen für 10 Minuten, dass ich sie frage, was sie mögen und so weiter und so fort, schicke ich das Kind raus mit Spielzeug, was weiß ich nicht, wenn es das haben will. Und dann kommt ein ganz, ganz langes Gespräch mit den Eltern. Dann kommen die Sorgen. Was wird aus meinem Kind? Wie uns fällt das und das und das auf nach dem Unfall? Wird das immer so bleiben? Ja, die ganz große Sorge ist von den Eltern, ist das, was ich jetzt sehe, auch das, was ich in 5 Jahren sehen werde. Das heißt, nach einem leichten Schädel-Hirn-Trauma, Kind ist von der Schaukel gefallen, war benommen, bewusstlos, hatte vielleicht ein SAT ersten oder zweiten Grades, sitzt die Mutter da und fragt mich, kann mein Kind mal selbstständig leben und kann es vielleicht mal einen Beruf erlangen, wo man dann wirklich auf die Bremse treten muss und sagen muss, stopp. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, was in 10 Jahren ist, ich kann nicht sagen, was in 20 Jahren ist. Wir können uns jetzt angucken, ob Therapiebedarf besteht, ja oder nein.
Das kann man ja auch ohne schädlichen Trauma kaum sagen.
Natürlich, ja. Aber es gibt plötzlich eine Ursache dafür, sich Sorgen zu machen. Und diese Sorgen sind so überwältigend groß. Und es geht um Kleinigkeiten. Darf mein Kind raus in die Sonne? Darf es nicht in die Sonne? Was darf es jetzt? Und so weiter. Es wird plötzlich ganz viel, ich nenne es jetzt mal Mutterinstinkt, es gibt ja auch das Vaterinstinkt, ist klar, aber ganz viel dieser Sorge halt einfach. Mhm. Und Mütter erleben immer, Väter weiß ich nicht so genau, die drücken es nicht so aus, Mütter sind da, glaube ich, ehrlicher, die erleben immer Schuld. Das auch bis ins höhere Alter, also wirklich auch bis bei Jugendlichen, wo klar ist, die leben ihr eigenes Leben, die machen ihre Wege, haben Mütter immer so das Gefühl, sie haben ihr Kind nach einem Unfall nicht ausreichend genug beschützt. Und das muss man nicht ansprechen, aber das muss man wahrnehmen und im Verlauf der Therapie einfach schauen, ob man denen rät, dieses Thema sich vielleicht gesondert nochmal in der Psychotherapie oder so anzunehmen.
Okay.
Das zweite im System ist Kindergarten und Schule. Das heißt, wenn ich ein Defizit feststelle, möglichst gute Informationen an diese Stellen geben und sagen, jetzt, das ist nicht erst mal vor, guckt mal, wie es bei euch im Alltag ist. Das ist das Wichtige, dass man nicht sagt, das ist eine Aufmerksamkeitsstörung,
mhm.
sondern dass man wirklich sagt, beobachtet doch selbst mal, ob das bei euch vorkommt, im Unterricht, im Kindergarten. Und dann müssen wir drüber sprechen.
Hast du damit? Also ich habe damit keine positiven Erfahrungen gemacht, nichts gegen den Beruf des Lehrers, aber meine Erfahrung ist bei einigen Schädel- und verletzten Kindern, die ich begleiten darf oder begleiten durfte, dass es so ist, dass Lehrer sich das anhören, sie auch mal einen Bericht bekommen und mit denen auch bespricht aber dann die Umsetzung hapert, dann nicht weitergemacht wird. Was sind so deine Erfahrungen?
Das hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Ich finde die Lehrer sehr aufmerksam gegenüber dem Thema. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass Inklusion immer mehr gekommen ist und immer eine größere Individualität erwartet wird. Ja. Und das Zweite ist, Lehrer können mit dem Begriff Aufmerksamkeitsstörung nichts anfangen. Es ist zu global. Das heißt, man muss sehr konkret werden. Bei einem Kind, was jetzt meinetwegen Schreibschwierigkeiten hat, verlangsamt es bei Schreiben, dass man dann sagt, naja, es geht nicht nur darum, ihm die Zeit zu verlängern, dass er eine Klassenarbeit schreibt, sondern es geht vielleicht auch darum, ihm andere Möglichkeiten zu geben, sein Wissen darzustellen. Dass man sagt, wenn ihr jetzt eine Arbeit habt und eine Zensur zusammenbringen müsst, eine Note herausfinden müsst, gebt ihm doch die Aufgabe, ein Referat zu halten. Ja? Oder in Mathematik, unterteilt doch die Aufgaben, macht nicht eine Textaufgabe aus, was weiß ich nicht, 4 Sätzen, 5 Sätzen, schreibt diese Sätze doch einfach einzeln untereinander, dass für das Kind klar ist, es sind 4 Abschnitte. Wenn man so konkret wird, dann erlebe ich es von den Pädagogen mittlerweile so, dass sie das echt gerne aufnehmen, okay, wenn sie Zeit dazu haben, muss man gucken, umsetzen und wirklich auch sehr gerne ins Gespräch gehen, was für Erfahrungen sie damit machen. Das hat sich in den letzten 5 Jahren, finde ich, ganz, ganz deutlich verändert, dass da in der Schule eine große Aufmerksamkeit ist dafür und auch eine große Bereitschaft, diesen Kindern gerecht zu werden.
Schön, dass du diese Erfahrung hast. Also ich habe einen aktuellen Fall im Ostfriesischen. Ein Junge ist, da hat man das Schädel-Hirn-Trauma nicht erkannt, auch ein Thema, weil wir heute bald darüber sprechen dürfen. Und da hat der Lehrer gesagt, ich habe hier 30 Kinder, kann ich mich nicht drum kümmern. Aber trotz Information, trotz dass Vater und ich hingegangen sind, mit dem Lehrer gesprochen haben, das auch klar gemacht habe, aber viele wissen wirklich nicht, was eine neuropsychologische Problematik ist und das auch erläutert habe, aber da hat sich nichts getan. Gut, der Betroffene hat eine gute Förderung bekommen und ist sogar dann Klassenbester geworden. Also insofern ein gutes Ergebnis, aber ich habe das, wie gesagt, anders erlebt. Die Frage ist auch immer so für mich, ich habe einige Fälle, wo das nicht erkannt wird mit diesem Schädel-Hirn-Trauma. Also ich sage das mal ein bisschen platt. Kind, also das war in dem konkreten Fall so, hat ein schwer, also ist Mitfahrer im Fahrzeug, schweres Schädel-Hirn-Trauma, wird nicht erkannt, weil derjenige im Krankenhaus aufgenommen wird. Man kümmert sich um die körperlichen Beschwerden, die waren nicht so, das Kind kann widersprechen, essen, hüpfen und den Rest. Und dann interessiert es uns nicht. Und anlässlich eines Gesprächs ist es dann der Vater auf mich zugekommen und hat gesagt, der ist auffällig, der ist aggressiv. Schule läuft nicht mehr so und was sind so deine Erfahrungen in diesem Bereich? Weil ich erlebe das immer, weil das gerade diese kleinen und mittelschweren Schädel-Hirn-Traumata verniedlicht werden, wie nicht sagen, aber nicht erkannt werden.
Ja, es gibt in der Medizin so einen alten Glaubenssatz, dass das Hirnschädigungen bei Kindern sich schneller und besser entwickeln als bei Erwachsenen. Auch wenn der von Fachleuten mittlerweile widerlegt ist, ist er bei den Akutmedizinern, gerade bei den Unfallchirurgen, glaube ich, noch sehr stark verhaftet. Das heißt, ein Kind, was nach einem Unfall ja häufig sehr schnell wieder aufwacht, bei Bewusstsein ist, sprechen kann, laufen kann, essen kann und alles kann, da wird gesagt, das wird schon wieder, das wächst sich aus. Wir wissen aber, dass diese Schädel-Hirn-Traum schon Langzeitfolgen haben, eventuell das ganze Leben lang Folgen haben. Und dass Bewusstlosigkeit, Benommenheit und ein Gedächtnisverlust für eine gewisse Zeit kritische Merkmale dafür sind, dass ein Schädel-Hirn-Trauma vorliegt. Deshalb sollte man im Grunde immer nach einer Bewusstlosigkeit oder Benommenheit plus Gedächtnisverlust, dass man da wirklich eine neuropsychologische Untersuchung macht, um zu schauen, ist da überhaupt etwas oder nicht. Es ist wirklich so, kognitive Beeinträchtigung des Denkens setzen sich fort. Sie sind die Grundlage für alles, was darauf aufbaut. Und die Schere wird dann immer größer zum Altersabstand. Also die Schere wird eigentlich immer größer und man muss da sehr aufmerksam sein und müsste da eigentlich auch von der Medizin her so einen Automatismus entwickeln, dass man sagt, auch wenn das Kind wieder fit ist und für uns sich ganz normal aussieht und anfühlt, sollte man schon nochmal eine neuropsychologische Diagnostik machen.
Worauf oder welche Schlüsselwörter dürfen Versicherungsmitarbeiter, Kostenvertreterinnen und Vertreter von Kostenträgern, auf welche Schlüsselwörter dürfen die achten, wenn sowas vorliegt? Weil so, ich kriege viele Fälle, so das ist ein normaler Arztbericht, da steht und hat eine Gehirnerschütterung gehabt, was immer das auch ist, wird auch offen gelassen, wird nicht irgendwie klassifiziert. Und dann bekomme ich diese Fälle und dann heißt es, ja, mir kommt in der Schule nicht klar, ich glaube gar nicht, dass das was damit zu tun hat. Dann kommt dieses Thema ADHS immer wieder auch rein oder so. Und welche Schlüsselwörter gibt es, worauf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Kostenträger achten? Wo dürfen sie hellhörig?
Also die Gehirnerschütterung ist praktisch schon ein Schlüsselwort, weil das ist in der Medizin für uns gleichgesetzt mit Schädelhirntrauma ersten Grades. Mhm. Bei einem Schädelhirntrauma ersten Grades wissen wir, dass 90% da ohne Langzeitfolgen rauskommen, aber es gibt diese 10%, diese restlichen 10%, wo es Langzeitfolgen gibt. Das zweite ist, es gibt eine sehr lange Übergangsphase, die bis zu 3-4 Monaten dauern kann nach einer Gehirnerschütterung, in der das Kind nicht so leistungsfähig ist wie vorher. In der Regel achten die Ärzte auf Kopfschmerzen, Benommenheit, Schwindel, aber für uns sind vor allem die Aufmerksamkeitsstörungen im Mittelpunkt. Das heißt, der wirkt wie ein ADHS-Kind, ist genau das, was nach einem SAT ersten Grades auftritt. Deutliche Aufmerksamkeitsbeeinträchtigungen, die sich in der Regel im Verlauf von einem halben Jahr widerlegen, aber die sind erstmal da und darauf müssen erstmal alle vorbereitet werden. Das heißt, in dem letzten Fall, den ich behandelt habe, haben wir dann erstmal gesagt, okay, wir fangen mit 3 Stunden Schule am Tag an, nach dem Unfall, schauen, wie das Kind das kann, ist es danach kaputt, hat es Kopfschmerzen und so weiter. Wenn es das gut kann, können auch 4 Stunden oder 5 Stunden gegangen werden. Das heißt, so ein langsames Einschleichen von Belastung. Aber das Zentrale nach Gehirnerschütterung, Schädelhirntrauma ersten Grades, sind Aufmerksamkeitsstörungen und in unserem Fall auch Arbeitsgedächtnisstörungen. Das heißt, das Kind kann die Informationen nicht ausreichend lange im Gedächtnis speichern, um damit etwas anzufangen. Zeigt sich vor allem in Mathe.
Okay, warum gerade? Ja.
Weil man da, wenn man eine Rechenaufgabe hat, die Zahlen ja im Kopf behalten muss und die Operationen gleichzeitig durchführen muss und dann das nur das Ergebnis sagen, das Ergebnis bringen. Das heißt, man hat viele Informationen im Kopf, muss die zusammenfassen zu einem Einzelnen und dieses viele Ergebnisse im Kopf behalten, das gelingt halt einfach nicht mehr. Okay. Da braucht man Teilschritte, da muss man es dann einfach in Teilschritte aufteilen.
Jetzt hast du es für die Entscheider der Kostenträger gesagt, aber die Eltern, die uns zu hören oder zu sehen, haben jetzt auch eine Menge Informationen bekommen, worauf sie achten dürfen. Mhm. Wichtig ist, rechtzeitig tätig zu werden, rechtzeitig Therapie einzuleiten, zumindest erstmal zu gucken.
Genau.
Gerade wenn es ausgeschlossen werden kann, ist es ja ein tolles Ergebnis, wo man sagt, da ist nichts. Wobei es natürlich auch einige Fälle gibt, die dann ja im Prinzip zur chronischen Erkrankung werden und dann natürlich ein Leben lang Sorgen machen. Dann geht es ja nicht nur weiter in der Schule, dann geht es mit dem Beruf weiter und so weiter und so weiter. Und das zieht sich ja wie eine rote Farbe durch.
Naja, ich meine, was ich immer den Eltern mit auf den Weg gebe, ist, wenn wir ein Problem wissen, können wir es erstmal behandeln. Mhm. Und wir wissen bei keinem Kind, wie es sich in 10 Jahren entwickeln wird. Das zweite ist, wir haben in Deutschland, Gott sei Dank, so viele fördernde Strukturen, dass der Weg in den Beruf eigentlich in der Vielzahl der Lebenswege möglich ist. Und nur einen winzig kleinen Teil nicht. Und wenn es von Anfang an aussieht, ganz gut aussieht, dann kann ich eigentlich schon die Hoffnung machen, dass es so weitergeht. Okay. Ja, wir haben so tolle Möglichkeiten hier, die muss man kennen. Da gibt es Leute wie dich für, dass man sie kennenlernt. Mhm. So, aber da wir haben so viele Möglichkeiten, Menschen zu fördern, Kinder zu fördern, Jugendliche, Erwachsene zu fördern, dass da eigentlich immer eine gute Zukunft zu erwarten ist.
Okay. Sehe ich auch so, dass erkannt wird und alle mitmachen.
Und das macht das Spaß bei Kindern, ne? Ja, weil die haben die große Dynamik. Also das muss man wirklich sagen, das Besondere an der Arbeit mit Kindern ist, dass die Dynamik haben, dass man Lebenswege verfolgen kann und die Lebenswege wirklich in der Regel gut werden.
Ja. Und Dynamik, würde ich sagen, mit Energie auch teilweise. Es gibt so manche kleine wandelnde Atomkraftwerke, wo ich dann denke, Mensch, Wahnsinn, Respekt vor einer so schweren Unfall. Ja, das ist unglaublich. Lieber Ralf, vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
Bitteschön. Tschüss.
Tschüss.
Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-oldenburg.de.